Der Runtimes Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
Bevor es jetzt gleich losgeht, möchte ich mit euch über Kollagen sprechen. Bei Kollagen handelt es sich um Strukturproteine. Das kommt in unseren Gelenken, Knorpeln, Muskeln und Sehnen vor und sorgt für Elastizität und Halt. Und für alle, die gerne länger fit und jung bleiben möchten, hat die Schweizer Firma Avea Life den Kollagenaktivator auf den Markt gebracht, damit wir unsere Alterungsprozesse verlangsamen können. Ja, dieses Pulver verspricht eine ganze Menge positiver Effekte. Die Aktivierung des Kollagenaufbaus, die Verjüngung der Zellen, die Stärkung von Haut, Haaren und Gelenken sowie die Reduzierung von Entzündungen. Das biologische Alter werde gesenkt, die Energie gesteigert und ein jugendliches Lebensgefühl erreicht. Der Kollagenaktivator ist laut Avea nachweislich 4-mal wirksamer als normale Kollagenprodukte auf dem Markt und auch für Veganer geeignet. Ja, wir testen den Kollagenaktivator jetzt auch schon eine ganze Weile und haben damit wirklich gute Erfahrungen gemacht. Empfohlen wird ein Beutel am Tag, vorzugsweise nach einer Mahlzeit, in einem Glas Wasser aufgelöst. Der Himbeer-Minze-Geschmack ist erfrischend und lecker. Wenn du den Kollagenaktivator auch mal ausprobieren möchtest, dann kannst du jetzt mit dem Code RUNTIMES 15% Rabatt bekommen. Mehr Informationen dazu bekommst du auf avea-life.com/runtimes. Und wenn du noch mehr darüber erfahren möchtest, wie du im Alltag einfach Einfluss nehmen kannst auf deinen Alterungsprozess, dann findest du unter den RUNTIMES Podcasts auch eine Folge mit dem Ernährungswissenschaftler Nicolas Ting. Seine These? Unser Lebensstil beeinflusst bis zu 75%, wie es mit uns weitergeht. Also, bestimme selbst, wie du alterst, probiere den Kollagenaktivator mal aus und du kannst auch jetzt auf Runtimes den Test zu diesem Produkt durchlesen und dich dazu noch informieren. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir haben heute das Thema die beste Version deiner selbst. Wie finden wir den Weg zur körperlichen Hochform? Ja, wie wir unseren Körper kennen, lieben und unterstützen lernen. Da kann uns doch eigentlich keine besser helfen als Leni. Leni, du bist nicht nur Profisportlerin gewesen, bist Laufcoach, Trainerin, Sportinfluencerin. Wenn ich dich bitten würde, dich selbst mal so vorzustellen, wie du gerne vorgestellt werden würdest, was würdest du sagen?
Wow, also du hast schon vieles genannt von dem, was ich so bin. Ich glaube, Mama hast du noch ausgelassen, habe zwei Jungs zu Hause. Ich glaube, ich bin ja einfach eine durch und durch passionierte Sportlerin, nicht nur Läuferin, sondern wirklich vielseitige Sportlerin. Ich liebe das Leben, ich liebe die Natur und bin einfach ja sehr begeisterungsfähig, glaube ich. Und bin froh, dass ich heute hier dabei sein darf, um über so ein spannendes Thema sprechen zu können. Danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich auch total. Du hattest gerade gesagt, wo wir anfingen, uns zu unterhalten, dass deine Kinder dich nur im Laufschritt kennen. Also dich gibt's eigentlich nicht im Pausenmodus. Von daher ist es sehr spannend zu erfahren, wie du das schaffst, jetzt immer noch so viel Energie zu haben. Du bist ja als jüngstes von 4 Kindern aufgewachsen, in einem kleinen Ort. Du hast Sportwissenschaften studiert, was, wie gesagt, Profi. Hat Sport schon immer eine Rolle gespielt? Und gab es irgendwann mal eine Zeit, wo du so gedacht hast, ich würde jetzt gerne mal was ganz anderes machen. Ich mache jetzt Mode oder so?
Tatsächlich noch nie, nein. Also eben als jüngstes von 4 Geschwistern war ich auch damals schon immer im Laufschritt unterwegs und es begleitet mich seither. Und ich habe es schon immer geliebt, mich zu bewegen. Ich war schon immer sehr ehrgeizig, auch als Kind, eben um irgendwie gefühlt mithalten zu können, um noch was beim Abendessenstisch abgreifen zu können oder irgendwie bei meinem Bruder und seinen Freunden hinterherzukommen. Und von daher, ja, hat mich das Draußensein und das Bewegen, sage ich mal, an sich als generalisiertes einfach immer sehr begleitet. Und ja, wir sind einfach auch so erzogen worden, dass die Freizeit in der Natur stattfindet, dass wir das Auto so wenig wie möglich nutzen und schon als kleine Kinder sehr viel mit dem Fahrrad auch Wege zurückgelegt haben, die einfach nötig waren, zum Handball, zum Tennis, zum Flötenunterricht oder dann später auch in die Schule. Wir sind mit unseren Eltern viel geradelt und wenig mit dem Auto gefahren, aber ich bin nicht in einer Familie aufgewachsen, wie jetzt bei anderen Leistungssportlern, wo die Eltern auch Leistungssportler waren. Bei uns war das eher Mittel zum Zweck, sich zu bewegen. Aber mir hat es immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr erfüllt gefühlt, auch in eben im Mannschaftssport. Habe früher als einziges Mädchen bei der Fußballmannschaft mitgekickt und war da sehr etabliert und völlig anerkannt. Kurzhaarschnitt, Band im Haar und wollte immer ein Junge sein als kleines Mädchen. Und habe dann vom Fußball zum Handball gewechselt, weil ich nicht mit Mädchen Fußball spielen wollte. Und so kam ich dann zum Handballsport. Und ja, das war irgendwie, Sport hat mich schon immer begleitet. Und wie gesagt, auch um es abzuschließen, auch jetzt noch bin ich total dankbar, den Sport zu haben, weil in guten wie in schlechten Zeiten, egal wo man ist, im Inland, im Ausland, im Urlaub oder auf beruflicher Reise, Sport geht überall und die Laufschuhe begleiten mich überall hin. Und es ist die schönste Art, sich und auch neue Umgebungen kennenzulernen und neue Menschen kennenzulernen.
Wer hat dich denn jetzt so rückblickend am meisten geprägt? War das deine Familie oder eben dein Bruder oder jemand anders?
Definitiv die Familie. Ich denke, das Elternhaus hat den größten Einfluss auf die Entwicklung von Kindern. Ich sehe das jetzt selber auch mit meinen eigenen Kindern, dass ich die Verantwortung schon auch als immens betrachte teilweise, welchen Einfluss man da mitgeben kann. Und sicherlich, ich bin in einem ja sehr engen Elternhaus aufgewachsen mit meinen Geschwistern, mit meinen Eltern. Wir hatten immer ein sehr gutes Verhältnis zueinander und die haben sehr viel prägenden Einfluss gehabt. Ich bin damals mit knapp 18 nach Australien gegangen für so einen Schüleraustausch für 3 Monate und da hatte ich so ja eine schwierige Zeit auch der Selbstfindung. Ist ja auch so ein Alter, wo es schwierig vielleicht ist oder wo man sich sehr stark entwickelt. Die Familie hatte ein bisschen Probleme, da kam ich mit einer Essstörung dann nach Hause. Und musste mich da erstmal rausarbeiten. Und zu der Zeit kam dann noch mal viel stärker mein damaliger Nachbar mit dazu, der Siggi, der Vater von meinem Kumpel, der eben auch Lauftrainer war. Und der hat mich eigentlich extrem stark dann in dieser Zeit auch mitgeprägt, was dann, sage ich mal, auch meine Einstellung zum Laufen, aber auch der Kombination Kopf und Körper, sage ich mal, auch hergestellt hat, was das Laufen eben noch viel mehr kann über dieses ganze rein körperliche hinaus. Und das hat mir auch sehr gut geholfen, damals aus meiner Essstörung wieder ein bisschen mehr rauszufinden.
Ja, es ist halt auch mit unserem Thema heute ja sehr verbunden. Dieses beste Version deiner selbst, da denkt man sofort an, ich muss, was weiß ich, wie viel Kilo abnehmen und ich bin eigentlich nie gut genug. Und es gibt ja wenig Menschen, die sich selber wirklich mögen, also ihren Körper mögen. Es ist irgendwie ein Kampf auch unter Sportlern und Sportlerinnen. Seinen Körper kennen, lieben, unterstützen, das hättest du damals wahrscheinlich jetzt nicht so von dir gedacht, oder? Hast du da lange gebraucht, dass du das wirklich ganz ehrlich sagen kannst? So, ich mag meinen Körper und unterstütze ihn und kenne ihn auch. Also wann hat das so, würdest du sagen, angefangen?
Also, wie du sagst, ich glaube, das ist immer ein gewisser Kampf in so einer Form vielleicht, ja, auch in so einer Entwicklungsphase, pubertär, selbst entwickeln, Freiräume, Kontrolle, Grenzen kennenzulernen. Ich sag mal, die Essstörung war für mich jetzt nicht aufs Körperliche bezogen, sondern die war sehr klar von mir aus dem Kopf gesteuert, dass der Körper eigentlich in Anführungsstrichen leiden musste, weil ich so einen Kontrollverlust hatte. Ich war im Ausland, ich war alleine, die Familie hatte Probleme, die Mutter war in der schwierigen Lebensphase, die Tochter hatte einen Freund, hat sich wenig um mich gekümmert und ich hatte das Gefühl, ich habe einen völligen Kontrollverlust und habe dann völlige Kontrolle über meinen Körper übernommen, indem ich ihn gezügelt habe, nichts zu essen gegeben habe und so weiter. Das war schon so eine spannende Entwicklung zwischen Kopf und Körper. Ohne jetzt zu sagen, dass ich meinen Körper vorher nicht mochte. Das kann ich so jetzt nicht sagen. Aber sicherlich hat man da so seine Herausforderungen, und die habe ich jetzt natürlich auch, aber irgendwie anders, weil ich nicht mehr so außen gesteuert bin, sage ich jetzt mal. Aber gerade so in dieser pubertären Zeit, glaube ich, ist es oft so, dass man sich eben selber finden muss, sehr stark auch im Vergleich steht, was generell, sage ich jetzt mal, selten gut ist. Aber klar, auch als Leistungssportler und als Wettkämpfer stehst du natürlich an der Startlinie und vergleichst dich. Ist auch ein schwieriges Unterfangen, sich dem zu entziehen. Und in der Altersspanne war ich sicherlich sehr stark auch dann in diesem Vergleich unterwegs und hatte Schwierigkeiten da, mich ja dann selber auch wieder neu zu orientieren. Und so sage ich jetzt mal, habe ich da schon einiges, ja, in Anführungsstrichen erlebt, und auf der Selbstsuche eben auch, mitmachen müssen und finde aber jetzt Stand heute mit 37, zweifache Mama und irgendwie viele Jahre nach meinem Leistungssport, ich habe im Grunde vor fast 15 Jahren schon aufgehört, sehe ich das alles natürlich wesentlich entspannter und bin manchmal traurig drum, dass ich manches damals nicht wusste und es nicht anders gemacht habe. Aber es ist wahrscheinlich einfach auch der Weg des Lebens, den man gehen muss. Und je nachdem, in welcher Phase jetzt gerade auch die Zuhörer sind, befinden sie sich mittendrin oder im Absprung, da ihren neuen Weg einzuschlagen. Und es ist immer wichtig, dass man nach vorne schaut, aber eben auch positiv bleibt und sich im Notfall Hilfe holt, mit dem man über sowas eben auch sprechen kann.
Ist das sowas, wo du sagen würdest, das hättest du gern gehabt oder gewusst? Also jemand, mit dem man über so Sachen reden kann? Oder was würdest du dir selber wünschen jetzt in der Rückschau? Es ist ja immer einfacher, wenn man da durch ist, ne?
Absolut. Also sicherlich, ich hätte mir gewünscht, ich hätte noch mehr eine neutrale Person gehabt, weil ich war sehr stark im Austausch mit meiner Mutter. Aber in so einer Lebensphase ist man natürlich auch nur bedingt offen auch, gerade weil man natürlich weiß, am Ende möchte sie das allerbeste und hat ja selber darunter gelitten. Und gleichzeitig, ja, hätte ich manchmal so eine externe Person noch gebraucht, neben meinem Trainer vielleicht auch noch, um darüber zu sprechen. Ich war auch mal in Betreuung, aber das war auch nicht das Richtige. Ist ja auch nicht so einfach, da psychologische Hilfe zu finden, die da wirklich auch den richtigen Ansatz findet, der für einen persönlich auch funktioniert. Aber ja, ich kann nur raten, da offen zu sein. Und je mehr Vertrauenspersonen man hat, mit denen man drüber spricht, desto leichter wird es auch für einen selber. Ja. Aber generell glaube ich, was mich schon ausmacht, ist, dass ich eigentlich immer, und was ich auch jedem raten würde, dass man immer versucht, eben schon weiterzugehen und nach vorne zu schauen und sich ja nicht runterziehen zu lassen in so einer Phase, selbst wenn man ganz weit unten ist, weil es wird immer wieder, das sind alles Wellen, die man so durchläuft, die auch völlig normal sind, also sich auch nicht als abnormal bezeichnen, sondern es ist völlig normal, dass man auch mal mental ein bisschen mehr auf der oberen Welle schwimmt und dass es dann mal runtergeht, aber es gibt auch immer wieder die nächste Welle, die nach oben geht.
Und du hast ja im Grunde dann wahrscheinlich auch so ein bisschen deinen Schmerz umgewandelt. Weil wenn man Schmerzen hat, das kennt ja jeder, wenn man Herzschmerz hat, dann macht man oft oder hat man oft die Bestzeiten seines Lebens, einfach weil man so viel Energie auch hat. Ist natürlich schöner, wenn das bessere Energie ist oder Freude. Aber du hast ja im Grunde dann auch wahrscheinlich durch diese Schwierigkeiten überhaupt so viel im Laufsport dann dich weiterentwickelt, oder? Ist das falsch?
Sicher auch. Also klar, ich finde, das sieht man gerade im Laufsport immer wieder auch Athletinnen, die damals auch kurzfristig hochkamen in ein sehr hohes Leistungslevel, auch aufgrund einer Essstörung, weil natürlich das Laufen schon auch sehr stark korreliert oder die Laufleistung mit dem Körpergewicht. Leider waren gerade die Athletinnen, die extrem am unteren Level waren, natürlich auch nicht lange da, weil sie dann kurzzeitig geht es gut und das System kann es irgendwie ertragen. Es ist verrückt, was der Körper da kompensieren kann und wie der da auch halt auch Anpassungsmechanismen dann für sich auch selber ausbildet zum Schutz. Also die Regel bleibt aus, man entwickelt eine Amenorrhö, man fängt an, hormonell sich umzustellen. Da hat der Körper ja wirklich viele Maßnahmen, die er erstmal ergreift zum Selbstschutz. Also zum Beispiel eben, ich darf nicht schwanger werden, weil ich habe keine Kapazität dafür. Also stellt er die Hormonbildung um. Und aber das geht natürlich nur für einen gewissen Zeitraum und dann macht es irgendwann Peng und das System kippt. Ich sag mal, mein System kippte nur halbwegs. Also es ist schon auch an die Grenze gekommen, aber irgendwie habe ich zum Glück noch rechtzeitig den Absprung geschafft. Aber wie du sagst, für eine gewisse Zeit ist man vielleicht sogar noch leistungsfähiger, weil man auch so gar so zielstrebig ist. Und aber ich weiß, Stand heute, dass es natürlich schwierig ist, wenn man da zu lange auf Pump, sag ich mal, in Anführungsstrichen lebt. Und es gibt da auch Geschichten, die nicht so gut ausgingen unter Sportlerinnen, die dann mit schweren Ermüdungsbrüchen oder auch eben osteoporotischen Knochen dann auch anfingen mit Anfang 20 und vielleicht sogar auch später gar nicht erst schwanger werden konnten, weil sie eben so lange auch ihrem Körper zu viel abverlangt haben.
Wenn du jetzt so dein schönstes Erlebnis im Sport oder auch als Mensch, wahrscheinlich gehören deine Kinder da ja auch dazu, aber du hast ja relativ viel im Sport gemacht und wenn du so das eine Erlebnis raussuchen müsstest, was für dich vielleicht am schönsten oder am wichtigsten war. Könntest du dich da entscheiden?
Also klar, schwierig, konkret ein Event rauszupicken. Ich sag mal, das, was mich wirklich am meisten geprägt hat und schon auch wirklich ein extrem schönes Rennen war für mich damals der Wings for Life World Run in München 2015. Da war ich schon raus aus dem Leistungssport, hatte eigentlich einige Jahre wenig bis nicht trainiert, bin dann aber so in diesen sehr stark ins Personal Training reingerutscht und habe in dem Frühling wahnsinnig viele Athleten gecoacht, auch mit Ziel Marathon unter 3 Stunden und Ähnlichem. Aber ich habe überhaupt kein Training getrackt, ich habe keine Kilometer gemessen, kein Tempo oder Training irgendwie geplant, sondern habe völlig nur nach Gusto, sage ich jetzt mal, trainiert, stand da an dieser Startlinie von dem Lauf, wo du ja wirklich auch gar nicht weißt, wie weit du rennst. Ich wollte eigentlich mit einer Gruppe laufen und hatte dann aber irgendwie vorher noch ein Telefonat und ein Interview und bin dann ruckizucki an die Startlinie und stand dann plötzlich bei total schnellen Läufern und wir sind los und haben uns so gut verstanden und sind irgendwie im Viererschnitt gelaufen und ich hatte überhaupt nichts zu essen dabei, irgendwie nichts geplant. Und am Ende waren wir so ein toller Trupp, dass wir eben fast 50 Kilometer gelaufen sind, ich das Rennen gewonnen habe und überhaupt keinen Druck verspürt habe, weder davor noch währenddessen noch irgendwie viel weiter, sage ich jetzt mal, über meine Belastungsgrenze gefühlt gehen konnte, als ich es jemals gedacht hätte, weil ich einfach vom Kopf so wahnsinnig frei war. Und was für mich da so dominant war oder welches Gefühl mich danach erst so überkommen hat, war einfach so einerseits natürlich eine wahnsinnige Dankbarkeit für dieses Rennen und völlig überrascht zu sein über das, was mein Körper leisten kann, aber gleichzeitig auch das Gefühl, früher leider viel liegen gelassen zu haben, weil ich so verkopft und mit zu viel Druck teilweise in meine Läufe reingegangen bin und mir das ja schon auch, glaube ich, einige Prozent an Leistungen in der Summe auch genommen hat und auch viel an Spaß genommen hat. Und das ist vielleicht retrospektiv nochmal spannend so zu sehen, was der Kopf einfach auch bei der Leistung letztlich auch mit ausmacht. Und ja, jetzt heute macht es mich stark, weil ich genau das und dieses Wissen über diese ganzen Up and Downs und über die Fehler auch weitergeben kann. Finde ich total schön.
Ich habe letztens noch gedacht, dass man oft darüber redet, also über dieses Kopfding, ne? Dieses mentale Stärke und Achtsamkeit und dieses Ganze. Also es ist ja jetzt irgendwie, jeder redet irgendwie über Resilienz. Aber es ist ja auch viel Charakter, ne? Also es ist ja auch gar nicht so einfach, jetzt hör auf zu denken oder hör auf dir Sorgen zu machen. Das ist ja unheimlich schwer zu trennen. Okay, wo kann ich mich ändern? Weil es gibt natürlich schon Möglichkeiten, aber wo bin ich auch einfach ein Kopfmensch, ne? Also es ist ja für viele eine lebenslange Herausforderung.
Absolut. Und das ist ja auch das Schöne daran eigentlich, dass man jeden Tag aber auch lernen kann. Also ich finde schon, dass es ein Teil ist, über den man sich mehr Gedanken machen sollte, besonders dann, wenn man für sich merkt, dass es einen in der Leistung einschränkt, dass es dazu führt, dass man in der Nacht vorm Rennen gar nicht schlafen kann und Bauchschmerzen hat oder Rennen abbricht, weil man denkt, man kann nicht mehr, dann ist es schon so ein Punkt, wo man sagen kann, versuch mal drüber nachzudenken, was du verändern kannst und dich da auch mehr auseinanderzusetzen, weil es gibt tolle Podcasts, es gibt tolle, ja, auch Workshops, die man online machen kann. Ich sag mal auch das Thema Meditation. Es hört nie auf, es ist ein lebenslanger Weg, den man so geht und man hat die Möglichkeit, wenn man dem Ganzen eben auch den Raum gibt, sich damit mehr auseinanderzusetzen.
Eigene Handlungswirksamkeit aktivieren.
Absolut, ja, total. Und eben am Ende einfach auch sich wieder immer wieder zurückzuholen und zu sagen, warum mache ich das eigentlich? Und ich denke, dass die meisten, die hier auch den Podcast hören, wahrscheinlich für sich sagen, eigentlich mache ich das natürlich primär für mich. Weil die wenigsten verdienen ihr Geld tatsächlich mit ihrem Laufen und mit ihrer Leistung. Und die meisten laufen ja irgendwo, weil sie es ja eigentlich für sich tun, weil es ihnen gut tun soll. Und deshalb finde ich einmal mehr, klar ist da ein gewisser Druck. Und ich stehe immer noch an der Startlinie und bin nervös, weil ich das auch mag, an der Startlinie zu stehen und so diese Anspannung zu spüren und zu denken, ah, okay, was kommt da jetzt auf mich zu? Weil man weiß ja immer nicht, wie wird das Rennen? Wie gut habe ich jetzt trainiert? Wie entwickelt sich das Wetter vielleicht auch? Also auch Faktoren, die du selber nicht in der Hand hast. Und das ist ein gutes Gefühl. Ich glaube, das muss man sich erstmal sagen. Das ist ein gutes Gefühl, dass ich eine gewisse Anspannung habe. Aber wenn diese gewisse Anspannung eben ins Negative kippt, weil man sich so viel Druck macht, weil man irgendwie denkt, die anderen erwarten von mir jetzt dies oder jenes, dann kann es eben auch ja eben kippen. Und von daher würde ich immer wieder den Punkt zurückholen, zu sagen, okay, ich mache das für mich. Ich möchte für mich eine Leistung rausholen und vielleicht sogar das Maximum aus mir rausholen. Und deshalb versuche ich das auch mit einer positiven Grundeinstellung, weil das Mindset ist extrem wichtig.
Ich habe gerade, wo du das erzählt hast mit deinem Wings for Life Run gedacht, wäre das vielleicht eine Maßnahme, dass man einmal im Jahr ein Überraschungsrennen macht, wo man seine Uhr nicht mitnimmt, wo man überhaupt kein Ziel hat, wo man einfach nur mitmacht und Spaß hat und einfach mal ohne Ziel, ohne Sinn, ohne dass man vielleicht auch auf Social Media allen sagt, ich bin jetzt hier und lauf hier, was weiß ich. Also so sich selbst einmal im Jahr zu überraschen mit einem Rennen, wäre das vielleicht so eine Idee.
Warum nicht? Ja, warum nicht? Ich glaube, generell ist die Frage, wie viel Druck muss ich mir halt machen? Kann man natürlich auch über so eine über so eine Überraschungsgeschichte natürlich auch mal für sich machen. Keine Frage, gute Idee. Und gerade beim Bring's for Life, wo man einfach auch gar nicht weiß, wie weit man kommt, weil es eben auch abhängig davon ist, ja, wie schnell man so rauskommt und wie sich hinten raus entwickelt. Und die meisten beim Bring's for Life überraschen sich selber, weil sie doch weiterkommen. Also für alle, die nicht wissen, wie das funktioniert, man startet gemeinsam um 13 Uhr jetzt in München am 5.5. und dann ja, läuft man los und eine halbe Stunde nach den Läufern startet quasi das Catcher-Car und das hat eine gewisse Geschwindigkeit und beschleunigt auch im Verlauf der Zeit und das Catcher-Car catcht quasi dann, indem es dich überholt, manche Läufer bei 5 Kilometern und andere eben erst bei 60 oder 70 Kilometern. Das heißt, man kann sich da schon selber überraschen und sich das vorher mit dem Goal Calculator eben ausrechnen, wie weit man kommt, wenn man so und so schnell läuft oder Tempo XY läuft. Und ja, am Ende laufen sehr, sehr viele Läuferinnen und Läufer einfach weiter, als sie ursprünglich dachten, weil sie eben ihr Tempo doch länger halten können oder sogar beflügelt von der ganzen Gruppe dann auch einfach ein schnelleres Tempo laufen können.
Absolute Empfehlung. Es klingt nach einem großartigen Erlebnis. Gibt's denn auch ein Rennen, wo du immer wieder von träumst? Man hat ja manchmal so Träume, die man ein Leben lang hat. Also bei mir ist es immer in der Uni, ich habe doch meinen Abschluss nicht gemacht und muss irgendwo. Also manche Leute haben ja so Träume, die immer wieder kommen. Träumst du manchmal noch von irgendeinem Rennen oder gibt's eins, wo du sehr ungern dran zurückdenkst?
Nee, also so richtig, dass es mich im Schlaf wieder einholt, sag ich jetzt mal, habe ich leider keine Rennen, nee.
Ja, sei froh.
Ja, oder zum Glück, genau. Das stimmt. Nee, tatsächlich nicht. Aber natürlich, wenn man so übers Laufen nachdenkt oder Geschichten erzählt, dann kommen eben manche Erlebnisse wieder raus. Und jetzt auch gerade am Wochenende habe ich mit Philipp Flieger mich länger unterhalten, der ja mit mir auch aktiv damals war. Und war schon lustig, die Geschichten von früher nochmal auszupacken über die Erlebnisse, die man so hatte an den Startlinien oder vorbereitend dahin. Und ja, ist einfach eine tolle Zeit. Ich finde, Laufen verbindet einfach so sehr. Und eben jetzt selbst 20 Jahre, nachdem wir beide quasi uns das erste Mal auf der Bahn bei irgendwelchen Rennen gesehen haben, haben wir immer noch uns so viele Geschichten zu erzählen, die uns irgendwie verbinden, finde ich einfach toll.
Gibt es eine besonders skurrile Geschichte?
Wow, also tatsächlich fand immer das Trainingslager über Silvester total spannend. In Spanien, da waren wir häufiger. Ja, aber jetzt so ganz ganz konkret, vielleicht eine, als wir damals im Trainingslager in Marokko waren, fand ich immer cool, so Höhentrainingslager anzukommen und dann dieses ganz neue Essen dort zu erleben, weil wir da plötzlich am einen Morgen alle total ruhig am Tisch saßen und bis irgendjemand sagte, Mensch, er hatte irgendwie das Gefühl, er hätte irgendwie Blut im Urin und es stellte sich dann später raus, wir hatten einfach alle rote Beete gegessen und dann ging das große Gelächter los und alle waren völlig erleichtert, weil es eben nicht nur dem einen so ergangen ist, sondern mehreren und ich habe schon immer viel mit der Ernährung mich auseinandergesetzt und wusste das zufällig und dann war es, fand ich ein sehr witziges Erlebnis, hat uns alle auch diese Reise, ich meine Trainingslager schweißen dann immer zusammen, egal ob man es als Profi macht oder als auch jetzt als ambitionierter Hobbyläufer, das ist wirklich immer toll, wenn man mal so eine Woche mit anderen Gleichgesinnten unterwegs ist und so auf, ich sag mal, engstem oder mittelengem Raum zusammen ist und sich einfach doch nochmal ganz anders kennenlernt. Genau. Also gab viele Geschichten, aber ich darf sicherlich nicht alle davon erzählen.
Nein, das kann ich gut verstehen. Ich frage mich nur, weil das ist ja öfter so bei Klassentreffen oder wenn man sich lange nicht gesehen hat, dass man dann erst über Dinge auch sprechen kann. Also da kommt ja oft der Satz, boah, hättest du das mal früher gesagt? Mir ging es genauso, ne? Also das ist irgendwie schon komisch, dass wir immer erst im Nachhinein auch die Lockerheit haben, auch vielleicht uns verletzbar zu machen oder auch über uns selbst zu lachen, ne? Das ist ja in gewissen Alterslagen auch nicht so einfach, weil es eh alles schon so schwierig ist.
Total. Und gerade wenn man dann auch noch mit anderen zusammen ist, die ja, letztlich Freund und Gegner zugleich sind, dann ist man da schon, gibt es natürlich schon gewisse Hemmschwellen, die da mit dabei sind und muss man aufpassen, dass man da die richtige Grenze eben auch findet zwischen Freund und ja, eben nicht. Genau, aber so im Nachhinein betrachtet gab es sicherlich Momente, wo man ja auch manches vielleicht anders gemacht hätte, gerade auch so hinsichtlich dieser Situation, dass man im Trainingslager manchmal auch ein bisschen zu verkopft war und dann auch gar nicht so ganz frei mit der anderen Person sich vielleicht unterhalten konnte, weil man wusste, das ist meine direkte Konkurrenz und jetzt steht man sich natürlich irgendwie als gute Bekannte gegenüber. Aber ich denke, das ist auch situativ und auch da sind wir wieder dabei. Es ist immer ein Prozess, den man auch so durchläuft und kann man auch manchmal die Uhr nicht mehr zurückdrehen und ist ja auch gut so.
Hauptsache, man kann irgendwann drüber lachen, ne?
Absolut, ja, genau. Ja, genau. Das ist auch gut, das stimmt.
Würdest du sagen, man braucht so einen Bösewicht, einen, der einen so ein bisschen in die Quere kommt, damit man irgendwie auch Hindernisse überwindet? Also hat es bei dir so einen Mensch gegeben, wo du sagen würdest, das war mein bester Feind?
Tatsächlich nicht, nee. Also könnte ich jetzt keinen benennen,
Ja.
nee. Aber ich sag mal, man stellt sich auch selber manchmal ein Bein. Und der größte Bösewicht oder der meisten einem eigentlich auf dem Weg steht, ist man ja auch tatsächlich auch selber. Und deshalb meine ich, man wächst ja auch an seinen Herausforderungen und an seinen Erlebnissen. Und so ganz vieles hat man vielleicht selber in der Hand, aber das Leben spielt halt auch manchmal anders, als man denkt. Und ich hätte mir auch früher vorgenommen, noch länger aktiv im Leistungssport zu sein. Dann hatte ich so eine relativ langwierige, aber auch undefinierte Fußverletzung und die hat mich dann früher aus dem Leistungssport rausgeholt als erwartet. Stand heute bin ich eigentlich dankbar darüber. Stand damals war ich natürlich wahnsinnig enttäuscht und habe da schon ziemlich lange gebraucht, mir da meinen Weg rauszubahnen. Und aber jetzt heute eben auch gestärkt eigentlich zu sehen, dass es mir sogar gut getan hat und ich da mit einem Umweg vielleicht auf den für mich heute betrachtet richtigen Weg auch gefunden habe.
Wie lange hat das gedauert?
Puh, kann ich gar nicht benennen, so in Zahlen. Aber ich glaube, spätestens als ich dann eben auch das erste Mal Mutter wurde oder schwanger war und dann Mutter wurde, da war eigentlich so der größte Cut neben dem Aufhören aus dem Leistungssport, sage ich jetzt mal, den ich so in meinem Leben vielleicht benennen würde. Und ja, seither habe ich sehr viel mehr Ruhe gefunden und auch ja, auch eine gewisse Großzügigkeit mir selbst gegenüber. Früher habe ich schon sehr viel von mir irgendwie auch verlangt und jetzt so als Mama lernt man schon auch Prioritäten anders zu setzen und sich selbst auch nicht mehr so für wichtig zu nehmen und seine eigene Leistung ist ja doch, Leistungssport ist ja schon auch ein relativ egoistisches Dasein, weil man sich sehr viel und sehr stark um sich selber kümmern muss. Ist ja auch quasi der Beruf in dem Fall. Aber seit ich das nicht mehr musste, geht es mir eigentlich generell sehr viel besser, weil ich sehr viel entspannter geworden bin.
Ich frage deswegen, weil also ich das selber kenne, wie das ist, wenn man eine Verletzung hat, die, ich meine, du bist Profi gewesen, das ist noch viel, viel schlimmer, aber es gibt ja auch viele unter unseren Hörern, die kämpfen und irgendwie keine Lösung finden und dann doch weiterlaufen, einfach, ne, gerade wenn man nicht weiß, was es ist. Also ich finde, das ist eigentlich das Blödeste, wenn man eine Verletzung hat und man kommt nicht raus und man weiß nicht warum und man wird ungeduldig und es will nicht besser werden. Deswegen frage ich nach der Dauer, weil manche ja echt verzweifeln.
Absolut verständlich. Also Verletzung ist, glaube ich, für jeden Sportler so das, ja, das Schwierigste, die schwierigste Phase, die einem so begegnen kann. Und teilweise dauert es einfach auch sehr lang. Was ich aus meinen Verletzungen auch gelernt habe, jetzt sage ich mal als Sportlerin, aber auch später jetzt als Trainerin, ist, dass wir einfach viel früher erkennen müssen, dass wir ein Problem haben. Und sehr viele Läuferinnen und Läufer, und vielleicht fühlt sich jetzt der eine oder andere auch ertappt, ignorieren halt über einen längeren Zeitraum, dass so schleichend sich schon auch was einstellt an mehr Spannung, mehr Druck, manchmal Schmerz, aber noch nicht so, dass man sagt, ich muss jetzt völlig pausieren. Aber da ist immer wieder mal die Wade oder die Achillessehne so ein bisschen am Zuppeln. Mir tut immer mal das Knie weh oder der Rücken. Und trotzdem reagieren wir erst dann, wenn der große Knall kommt. Und das ist natürlich, wie gesagt, ich habe das auch oft genug so durchlebt. Und das Lernen durch Schmerzen ist einfach eine Methode, die wir Menschen irgendwie leider immer wieder brauchen. Dass wir erst dann durch den großen Knall in Anführungsstrichen auch wirklich verstehen, jetzt muss ich eine Pause machen, jetzt muss ich es ausheilen, aber idealerweise kommen wir danach gestärkt hervor, weil wir eben an unseren Schwachstellen dann arbeiten. Und ja, von daher kann ich nur sagen, man sagt ja so grob, die Verletzung dauert so lange, bis sie wieder geht, wie lange sie auch gekommen ist. Das heißt, sowas wie ein ja, Läuferknie ist halt auch nicht in einer Woche wieder ausgeheilt, weil es hat ja nicht nur eine Woche gebraucht, bis es gekommen ist oder eine Trainingseinheit, sondern in der Regel ist es ja eine schleichende, gewisse chronische Entwicklung oder nicht chronisch, aber ein schleichender Prozess und das braucht dann einfach auch wieder, bis man es wieder los wird. Und zusätzlich, wenn ich das noch sagen darf, muss man natürlich einfach auch aufpassen, dass man dann die richtigen Hebel auch dreht, damit diese Verletzung wieder ja, eben auch in den Griff bekommen wird. Und da gibt es sehr, sehr viele Hebel, egal bei welcher Verletzung. Gibt es ja nicht nur den einen Weg, Pause zu machen, sondern ganz, ganz viel über Stabilisation, über Regeneration, über Physio, über Wärme, über Kälte und so weiter. Ich finde, da gibt es heutzutage extrem viele Möglichkeiten und natürlich auch extrem unterschiedliche Orte, an die man gehen kann, um sich da Hilfe zu holen. Also ich finde den Orthopäden gar nicht immer den einzig richtigen Weg, sondern besonders mal gerade für uns Läuferinnen und Läufer zu gucken, wie laufe ich eigentlich? Wer schaut sich denn mal meine Lauftechnik an, damit ich auch verstehe, warum habe ich denn dieses Problem? Ja, weil sehr häufig ist ja einfach die Ursache in der mangelnden Stabilität, in einer gewissen Disbalance oder auch im falschen Schuhwerk. Und wenn ich so Laufvideos sehe, dann kann ich relativ schnell erkennen, okay, da gibt's einen Punkt, da gibt's den Ursprung. Und dann müssen wir halt auch ansetzen, den in den Griff zu kriegen.
Du trainierst ja jetzt sehr vielseitig, wenn man das so bei Social Media richtig sieht, und machst viele Dinge, die du wahrscheinlich früher auch nicht gemacht hast. Was würdest du sagen, sind so Dinge, Übungen oder auch Trainingsmethoden, die jeder Läufer unbedingt in seinen Trainingsalltag einbauen sollte?
Also im Grunde eigentlich zwei Bereiche. Der erste ist natürlich die ganz generelle Stabilität. Das heißt, was ich früher auch sehr wenig gemacht habe, sind Übungen im Einbeinstand, auf weichem oder nicht weichem Untergrund, also auf so einem Balance-Pad oder auf einem Kreisel oder auf einem Kissen oder einfach nur barfüßig Übungen zu machen, die die Beinachse stabilisieren. Das heißt, wenn wir in der Beinachse stabil sind, können wir natürlich auch viel besser unsere Laufbelastung, die wir einfach haben, auch abfedern. Das heißt, wenn man mal davon ausgeht, 3- bis 5-fache des Körpergewichts lastet bei jedem Schritt auf unserem System. Je schneller wir laufen, desto höher die Belastung. Und das eben 3- bis 5-fache mal unser Körpergewicht mal die Schritte, also ich sag mal 10.000 Schritte für einen 10-Kilometer-Lauf oder 8- bis 11-Kilometer-Lauf, je nachdem, wie groß wir sind und wie schnell wir laufen, aber mal so der Einfachkeit halber 10.000 Schritte mal 60 Kilo bei einer Frau oder 70 oder 80 Kilo mal 3 bis 5. Das ist eine unglaublich große Größe, die da rauskommt, was wir an Belastung haben. Und wenn wir nicht in der Lage sind, es abzufangen, weil wir gar nicht erst vom Fuß, vom Knie und von der Hüfte stabil sind, dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann die Überlastung kommt. Das heißt, Beinachsenstabilität, aber natürlich auch Core zu trainieren, weil wir einfach bei jedem Laufschritt auch über die Diagonale stabilisieren müssen. Und wenn wir einen schwachen Rumpf, einen schwachen Rücken haben, dann können wir das einfach auf Dauer nicht kompensieren. Das heißt, das ist das eine. Unbedingt 2-mal pro Woche 30 Minuten, 20 bis 30 Minuten von mir aus Stabi-Training machen, Beinachse und Core. Und das zweite ist natürlich schon auch die Entlastung, der auch Raum zu geben, also Mobility oder Stretching, wie auch immer wir das nennen wollen, sei das jetzt über Yoga oder einfach über freie Übungen, die mal länger gehalten werden, aber auch manchmal einfach nur, um so diesen Bewegungsrange ein bisschen auszubreiten, sage ich jetzt mal, über ein bisschen schnellere Bewegungsabläufe, ganz, ganz wichtig und einfach essentiell begleitend. Vor allem einfach auch für Leute, die jetzt einfach auch Bürotätigkeiten oder Ähnliches haben. Aber wir müssen uns neben der Belastung auch ausreichend Raum für Entlastung geben.
Ja, gerade die Übergänge sind oft so ein Problem, ne? Also ich selber mache mich oder habe mich früher nie warm gemacht. Bin vom Schreibtisch nach 8 Stunden Sitzen aufgesprungen und gerannt, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, jetzt zu sitzen. Und das ist schon komisch, dass man da nie drüber nachdenkt, dass das vielleicht, dass es auch einen Übergang geben muss, ne? Also das
absolut.
Ist komisch, dass, ja, man wird älter, ja, und hoffentlich weiser.
Ja, genau. Also ich meine, ich sag mal so, mit 20 braucht man das vielleicht in Anführungsstrichen auch nicht und vielleicht auch nicht mit 25 oder 30. Aber sicher ist, wir werden alle älter und wir haben auch alle unsere gewisse Kilometeruhr, die wir mit jedem Laufkilometer halt auf dem Körper einfach auch sammeln oder auf unseren Gelenken, auf unseren Knien, auf unseren Füßen, auf unserer Hüfte. Und je besser wir vorbereitet sind, desto länger können wir auch laufen. Und es sollte ja unser Ziel sein, dass wir auch mit 60, 70 noch sagen, hey, ich kann immer noch gesund, frei laufen, ohne dass ich Probleme habe. Und ich habe immer wieder Läuferinnen, Kunden, ich sag mal schon, die sagen, die sind 40, 45, 50, die einfach mit konsequenten Schmerzen irgendwie auch unterwegs sind, die morgens sagen, sie sind so steif, sie können schlecht aufstehen, sie müssen sich erstmal durchmobilisieren. Und es ist teilweise schade und es ist für viele wäre es sicherlich vermeidbar, wenn man einfach jetzt schon konsequent ein ganzheitliches Lauftraining machen würde. Und deshalb propagiere ich auch diesen Ansatz dieses ganzheitlichen Lauftrainings so sehr. Und eben auch, weil ich ihn selber manchmal nicht ausreichend gemacht habe. Also ich glaube, ich kann aus Erfahrung sprechen, dass es Sinn macht und habe jetzt auch für mich das Gefühl, eine viel bessere Balance gefunden zu haben. Und obwohl ich weniger Laufkilometer mache, im Verhältnis zu dem, was ich jetzt nur noch laufe, viel bessere Leistung bringen zu können, als ich früher mit sehr viel mehr Kilometern geschafft habe und sehr viel mehr Intensität. Einfach, weil ich jetzt eine neue Grundstabilität in meinem Bewegungsablauf habe.
Ja, vielleicht motiviert das die ein oder andere.
Ich hoffe es so sehr, weil auch jetzt am Wochenende war ich beim Berliner Halbmarathon. Es kommen so viele, die sagen, Leni, ich bin so krass dankbar für deinen Kanal, über Instagram, meinen Leni Runner Kanal, weil sie da so viel Inspiration finden. So viele Übungen, die sie aus ihrer Verletzung rausgeholt haben, die sie, ja, die ihnen geholfen haben, mehr Stabilität zu finden. Und es ist ein unglaublich tolles Gefühl für mich, wenn ich da laufe und jemand überholt mich und sagt so, krass, danke für das. Und es sind so unterschiedliche Themen, finde ich immer wieder spannend und einfach richtig wichtig, und es zeigt mir halt einfach auch einmal mehr, wie viele Läuferinnen und Läufer eben mit Verletzungen unterwegs sind oder im Bereich einer Verletzung und sich entwickelnd, sodass sie einfach da auch ausgebremst werden. Und nichts ist teurer für einen Läufer, als eine Pause zu machen. Teurer im Sinne der Motivation. Und deswegen lieber die Prävention und ein bisschen mehr da drum rum machen, weil sonst fehlen einem noch sehr viel mehr Kilometer mit einer Verletzung. Und zwar dann eben auch oft für eine lange Zeit. Und das ist sehr, sehr mühsam und einfach, ach, wie es ja viele auch wissen, einfach extrem schwierig, mit einer Verletzung umzugehen.
Ja, vor allem, weil es alles beeinflusst, ne? Wenn man keinen Sport machen kann, fühlt man sich schlecht. Das hat auch wieder Einfluss auf das, worüber wir heute reden, über das eigene Empfinden oder über das Wohlfühl, den Wohlfühlfaktor. Also man kann schlecht mit sich selbst und anderen umgehen, wenn man dauernd irgendwelche Baustellen hat. Von daher ist jetzt die Frage, wir reden ja hier über die beste Version deiner selbst. Das ist ja schon so ein bisschen, ich wollte gerade sagen, amerikanisch. Wie würdest du das überhaupt für dich definieren, die beste Version deiner selbst? Und erlebst du die gerade? Hast du die hinter dir oder kommt die noch, diese beste Version?
Tja, ich glaube, man ist jeden Tag daran, weiter daran zu arbeiten, die beste Version seines Selbst irgendwo zu sein, auch wenn das sicher nicht jeden Tag funktioniert. Und auch das zu akzeptieren, glaube ich, ist Teil der besten Version von einem selbst, dass es mal gute und mal weniger gute Tage gibt. Und wie gesagt, ich finde dieses Wellenbild total schön. Das habe ich mir damals so vorgestellt und es hilft mir sehr, sehr gut, einfach auch zu sagen, dass ich mal besser drauf bin und mal weniger. Und wir sind ja auch nicht nur von uns selbst beeinflusst, sondern sehr stark in einem System der Gesellschaft integriert, was ja auch extrem wichtig ist und schön ist. Und gerade als Mama hat man noch viel weniger Einfluss für sich selber. Früher fand ich das manchmal schon fast, wie gesagt, auch egoistisch, dass ich mich nur um mich selber kümmern musste im leistungssportlichen Sinne. Und natürlich auch im sozialen Netz, in dem man so unterwegs ist. Aber ich finde es jetzt total schön, dass man oder dass ich jetzt die Möglichkeit habe, noch viel breiter mein soziales Netz auch zu leben und eben auch anderen dabei zu helfen, zu ihrer eigenen besten Version zu finden. Und das hilft mir auch, glücklich und zufrieden zu sein. Es ist sehr erfüllend, wenn man anderen helfen kann, eben ja so ihre Passion oder eben ihren Weg zum Laufen und zum inneren Selbst zufriedenen Dasein eben auch zu finden. Und das Ganze eben dann auch noch zu kombinieren mit den Kindern. Und ich mache so Kindersportkurse auch und bin hier als Fußballtrainerin mit aktiv und versuche mich hier in vielen Bereichen auch sozial in unserer Gemeinde bei Bamberg auch mit einzubringen. Und das macht mir total viel Spaß und ist auch ein schöner Weg zu sich selbst.
Also würdest du sagen, ein guter Weg zu sich selbst ist vor allem weniger über sich selbst nachzudenken?
Tatsächlich, also ja. Ja,
oder sich um sich irgendwo selbst zu drehen. Ne? Über sich selbst nachdenken schadet ja nicht, aber dieses Ich-Zentrierte.
Absolut.
Ne?
Absolut, also das würde ich persönlich schon so sehen. Ja, mir tut es gut, ist vielleicht auch jeder ein bisschen anders, aber so dieses sehr, sich immer nur um sich zu kümmern, würde mir jetzt nicht reichen. Ich bin aber auch in einer Familie aufgewachsen, wo das Miteinander und eben auch das Engagement für das Soziale extrem groß war. Meine Mama war immer sehr engagiert in unserer Gemeinde. Die hat ist eigentlich gelernte Ärztin gewesen, hat dann uns 4 Kinder bekommen. Die war halt einfach auch die Ärztin im Dorf. Also egal, wer aufs Knie gefallen ist, der hat bei uns geklingelt oder eine Platzwunde gehabt oder Kopfweh oder was auch immer. Das hat sie halt so auch immer mit abgedeckt und ist selber gar nicht mehr in ihren Beruf zurückgegangen. Klar, das ist jetzt auch fast 40 Jahre her. Das war auch damals noch anders als Mutter, wie man sich da selber beruflich auch entwickeln konnte. Gab es einfach andere Möglichkeiten, als es heute der Fall ist. Aber ich finde es fast schon schade, dass gerade so dieses Ehrenamt teilweise gar nicht mehr so viel Raum findet, weil eben viele Frauen auch keine Zeit mehr dafür haben. Und ich weiß aber auch, dass es ein Geschenk ist, dass ich so arbeiten kann, wie ich jetzt arbeite, dass ich so selbstbestimmt bin und dass ich auch den Raum und die Zeit habe, mich für sowas einbringen zu können. Deswegen keine Anklage an andere, aber Dankbarkeit, dass ich so arbeiten kann. Und ich finde das sehr, sehr schön und tut einfach gut. Und für die Kinder ist es auch schön, weil wir einfach immer sehr viel unterwegs sind und sehr schönes eben auch erleben.
Ja, ist vielleicht auch ein guter Punkt, sich zu hinterfragen, kann ich mich noch mitfreuen für andere, ne? Oder kann ich dazu beitragen, dass andere vorankommen? Also ich glaube, der Mensch ist eben keine Insel. Und wenn wir in einem System sind, wo wir auch was beitragen, dann, das hat ja auch Einfluss auf die Gesundheit, ne? Wenn wir uns die ganze Zeit nur immer Sorgen machen.
Ja, also den Kopf einfach immer positiv einstellen. Und ich sag mal, für die Läufer, selbst wenn man in der Laufgruppe ist, gibt man ja auch schon was und nimmt gleichzeitig. Also ich sage immer ganz gern den Spruch, geben ist nehmen, weil man einfach dadurch, dass man etwas an andere weitergibt, in welcher Form auch immer, ja, wir sind ja immer in einem sozialen Netz irgendwie unterwegs, holt man sich ja selber auch ganz viel wieder in Anführungsstrichen zurück.
Wir haben ja im Grunde jetzt schon so ein bisschen drüber geredet, wie man seinen Körper kennenlernen und unterstützen lernt. Also einmal eben gedanklich und auch Übungen zu machen, eben Stabi-Training und so. Also dieses. Aber würdest du sagen, gibt es da noch irgendwelche Dinge, die jetzt fehlen, die wirklich helfen? Es ist natürlich sehr breit, ne? Vielleicht hast du noch irgendwelche konkreten Ideen, wie man seinen Körper kennenlernt, lieben lernt und unterstützen. Das ist ja ein Riesending. Eigentlich könnte man da Stunden drüber reden.
Absolut. Also ich glaube, auch da gibt es natürlich bei jedem ein bisschen einen persönlichen Ansatz, was er sie, sag ich mal, auch braucht, je nachdem, von was er auch kommt, also aus welcher Sportart oder ob er schon sehr lange immer schon unterwegs ist oder nicht. Ich sage immer, es ist schon auch eine Kombination, einmal aus dem Training, aber natürlich auch aus dem Faktor Ernährung. Die Ernährung spielt auch wahnsinnig mit rein in unser Wohlbefinden, sei es körperlich, aber natürlich auch mental, wenn wir jetzt mal das Thema Zucker auch einfach nur mal rausgreifen, wie viel eine Erhöhung des Blutzuckerspiegels durch schnelle Zuckerquellen mit uns macht, also mit unserer Entscheidungsfähigkeit, aber auch mit unserem Wohlbefinden, was teilweise so einfach auch negativ beeinflusst wird durch schnelle Zuckerquellen, die uns dann dazu bringen, auch schnell wieder in den Drop zu kommen, also in den Abfallen vom Blutzuckerspiegel. Das heißt, wer es schafft, auch seine Ernährung generell einfach zu optimieren und in den möglichst natürlichen, vielseitigen Ansatz zu bringen, also eine abwechslungsreiche Ernährung, die viel gesunde Eiweiße, aber auch gute nachhaltige Fette auch enthält, also die jetzt pflanzlicher Natur mit viel essentiellen Fettsäuren eben zum Beispiel auch umfasst und wenig schnellen Zuckerquellen, die zu schnellen Blutzuckerspiegelanstiegen führt. Das kann uns auch helfen, eben generell wieder zum Beispiel auch uns wohler zu fühlen, sowohl in der Psyche als auch in unseren körperlichen Effekten, die wir davon haben. Und auch da gilt es, für sich selber ein bisschen den eigenen Weg zu finden, weil jeder auch anderes verträgt. Und deswegen tue ich mich auch immer schwer mit so ganz generalisierten Ansätzen. Aber so, das wäre jetzt mal so das ganz grob Umfasste, dass man einfach wieder anfängt, noch mehr Bewusstsein auch zu schaffen für das, was man konsumiert. Weil alles, was du aufnimmst, hat eine Wirkung auf deinen Körper. Auch das muss man sich einfach wieder bewusst machen.
Gibt es irgendwas, was du nie wieder essen würdest, auch wenn es schneller macht?
Ich habe mal mit Beta-Alanin so ein bisschen rumprobiert, als ich damals noch beim Dr. Feil auch unter Vertrag war. Und ich glaube, das wäre sowas, das würde ich, glaube ich, nicht mehr testen wollen. Genau. Aber ansonsten finde ich das jetzt Gels zum Beispiel, selbst wenn ich jetzt nicht sagen würde, so, wow, die finde ich jetzt mega lecker. Aber es gibt auch da immer Möglichkeiten. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch beim Berliner Halbmarathon ein Hydrogel genommen. Ich finde, das ist echt wie ein Süßgetränk, was man quasi trinkt. Das ist relativ flüssig. Das hat jetzt nichts mehr mit dem klassischen Gel zu tun, wo manche sagen, boah, die Konsistenz geht gar nicht. Finde ich zum Beispiel eine super Lösung. Schmeckt total gut und hilft mir einfach, mein Rennen besser zu absolvieren. Und deswegen finde ich, ist auch da immer gut, einfach offen zu bleiben, Dinge auszuprobieren und schon auch eben zu hinterfragen, was brauche ich und wie kann ich mich einfach da auch positiv unterstützen. Und da hilft zum Beispiel Sporternährung bei einem längeren Rennen immer. Und ich war da früher zum Beispiel viel zu geizig. Ich habe oft gedacht, ach, brauche ich nicht. Also nicht im finanziellen Sinne, sondern im körperlichen Sinne. Ach komm, einen Halbmarathon kann ich auch ohne laufen. Aber seit ich beim Halbmarathon ein Gel nehme oder auch zwei, wenn ich auf Leistung laufe, laufe ich einfach viel schneller und bin viel besser im Ziel und erhole mich danach viel schneller. Und das sind schon so Dinge, wo ich sage, da kann man sehr viel machen. Und wer eh schon viel in sein Training investiert, der sollte sich sich auch Gedanken machen zu eben dem Faktor 2 zum Thema Ernährung und dann vielleicht auch noch zum Faktor 3 Regeneration, also Schlaf und Recovery-Maßnahmen. Aber das ist dann schon der noch weitere Schritt, sage ich jetzt mal.
Freundin von mir hat mir gestern geschrieben, sie hat sich eine Rotlichtmaske zum Einschlafen bestellt.
Aha.
Willst du das empfehlen? Hast du das schon mal probiert?
Habe ich exakt noch nie ausprobiert. Ich habe ein Rotlicht, was ich mir mal gekauft habe, wegen irgendwie verstärkten Infekten bei meinen Kindern, ehrlich gesagt. Ja. Habe ich kürzlich auf meine Schulter, als ich mir die verzogen hat, hatte ich das auch immer mal drauf gehalten. Aber fürs Gesicht kenne ich es ehrlich gesagt noch nicht. Nein.
Ich auch nicht. Gibt es sonst noch Trainingsmethoden, die wir total unter- oder überschätzen? Also Stabi-Training, glaube ich, wissen wir jetzt alle, sollten wir mehr machen, vor allem einbeinige Geschichten. Mhm. Gibt es sonst noch irgendwas Konkretes?
Also definitiv eine Trainingseinheit, die ich jedem empfehlen würde, der wenig oder auch viel Zeit hat, egal, immer effektiv, ist das Thema Bergläufe. Also du musst jetzt dafür nicht in die Alpen fahren, um Bergläufe zu machen, sondern ich denke, in jeder Stadt wird es irgendwo einen leichten Anstieg oder eine Brücke oder Ähnliches geben. Und wenn man da so einen 200-Meter-Anstieg hat und den regelmäßig als Intervalltraining hochläuft, baut man sich zum einen sehr gut von der Lauftechnik her auf, weil man am Berg einfach generell eher flacher aufsetzt und den Fuß nicht so weit nach vorne schwingt. Das heißt, es hilft dir eher, in diesem gebeugten Knie aufzusetzen mit einem flacheren Fuß. Optimiert die Lauftechnik, optimiert deine Kraftausdauer, ist gut für deinen Kopf, weil du auch mal durchbeißen musst. Und es hilft dir eben auch natürlich, deinen Puls mal richtig nach oben zu treiben. Also Berganläufe finde ich super, super gut. Und so grob von der Orientierung, ich sag mal 4 bis 6 Mal, 150 bis 200 Meter so einzubauen, ist auf jeden Fall optimal. Besonders natürlich in der Grundlagenphase, so über den Herbst, Winter, Frühling. Aber selbstverständlich kann man das auch ganzjährig immer mal mit einbauen.
Ich habe irgendwann mal gelesen, dass der Körper sich alle 7 bis 10 Jahre umbaut. Würdest du sagen, dass das stimmt?
Das ist echt eine gute Frage. Ich habe mir da auch schon Gedanken dazu gemacht, aber kann ich so jetzt nicht bestätigen. Also klar, natürlich, wenn ich mich jetzt so erlebe versus vor 10 Jahren, hat sich natürlich extrem viel getan und es ist auch nicht immer leicht, das zu akzeptieren, dass man sich verändert als Person. Sicherlich jetzt als Frau hat man da vielleicht auch noch mal mehr Veränderungen, gerade wenn man auch Kinder bekommt, Geburten erlebt, Schwangerschaften natürlich vorab erstmal erlebt, was ja sehr, sehr viel mit dem Körper macht, aber auch stillen Nächte und so weiter. Der Leistungssport fordert das Laufen selber fordert von uns natürlich auch viel. Und von daher würde ich schon sagen, dass man sich natürlich verändert. Aber ob das jetzt so einem Zeitraster unterliegt, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Natürlich, irgendwann kommt natürlich irgendwie so die Menopause. Das ist sicherlich dann der nächste ganz große Cut vielleicht für die Frau ab Ende 40, Mitte 50, je nachdem. Ich weiß gerade gar nicht, in welcher Phase ich mich jetzt da gerade befinden würde, ehrlich gesagt. Aber weiß ich gar nicht, ob ich es wissen will. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man es halt auch annimmt und anzunehmen lernt, dass man sich verändert. Und wie gesagt, ist nicht immer leicht. Ich würde auch gerne immer 25 bleiben, rein äußerlich, sage ich jetzt mal. Aber so ist es halt. Und ich glaube, auch da kommt wieder so der Faktor Psyche mit dazu. Man muss manches einfach auch annehmen lernen, ja.
Ja, und du sagtest ja vorhin, Vergleich ist ja immer der Anfang vom Unglücklichsein, auch der Vergleich mit sich selbst. Mhm. Ne? Also das ist schon auch gerade heute, finde ich, irre. Auf der einen Seite reden alle davon, dass man sich selbst lieben soll und dass Alter irgendwie gar kein Ding ist. Und ich habe auch wirklich in meinem Bekanntenkreis zum Beispiel die Genie, die ist jetzt schon 80? Die läuft immer noch Weltrekorde. Also das ist halt irre. Und andererseits, ne, man will irgendwie im Alter fit bleiben und man will aber auch immer leistungsfähig sein. Und wie du sagst, man zahlt ja auch was für jahrelangen Sport. Und man vergleicht sich dann mit Leuten, die 10 Jahre jünger. Also irgendwie ist es doch krank. Also so, wir wissen es alle. Und der Vergleich mit dem, wie man mal war, ist dann doch immer noch, ne, da.
Ja, also ich muss sagen, ich suche den gar nicht mehr. Also klar, wenn ich jetzt sagen würde, ich muss jetzt wieder 1,14 laufen auf dem Halbmarathon, was zum einen ich jetzt gar nicht mehr schaffen würde, zum anderen meine damalige Bestzeit kann man auch gar nicht mal mehr ins Verhältnis setzen mit heutigen Bestzeiten aufgrund von Carbon-Schuhen und neuesten Erkenntnissen über Training und Ernährung und so weiter. Gefühlt ist da ja ein brutaler Schritt passiert in den letzten 3, 4 Jahren. Also nicht nur gefühlt, sondern auch sichtbar in all den Werten und Zahlen und Ergebnissen. Aber Ja, seit ich meine Kinder habe, bin ich da auch sehr viel ruhiger geworden. Also ich suche den Vergleich mit mir selber zu früher überhaupt nicht mehr. Ich versuche mich immer an meinem Status quo zu orientieren. Und jetzt ist irgendwie, ja, für mich auch so, dass ich sage, okay, neues Jahr, neues Glück. Ich habe Bock, wieder schnell zu laufen und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und ich kann nur mich an meinem Status quo heute orientieren. Und ich hätte jetzt auch zum Beispiel gerne die letzten 4 Wochen gut trainiert. Ich hatte mir viel vorgenommen, dann hatte ich mir irgendwie die Schulter ein bisschen verdreht, dann hatte ich einen Infekt, dann hat mir mein Sohn noch irgendwie Magen-Darm mitgebracht. Also man ist ja auch nicht mehr Herr über sich selber ganz alleine und auch ohne Kinder nicht immer. Und von daher ist es einfach wichtig, glaube ich, dass man ja, sich am Jetzt orientiert und nicht am Früher und eben schon gar nicht versucht, sich zu sehr in so einem Vergleichsmuster mit anderen zu sehen, was, wie gesagt, und hast du ja auch gerade erwähnt, gar nicht so einfach ist, besonders auch in dieser ganzen Social-Media-Welt, die wir einfach auch haben und man doch irgendwo gefühlt immer wieder im Vergleich steht. Aber ich versuche eher, das Positive zu sehen und nicht mein Gegenüber als Konkurrenz, sondern als einen positiven Mitmensch zu erkennen und das tut mir ganz gut von der Einstellung. Ich habe eigentlich keine Konkurrentinnen mehr, gegen die ich kämpfe, sondern mit denen ich laufe.
Jetzt würde ich gerne noch für alle Mütter, die zuhören, noch vielleicht 2, 3 Tipps von dir bekommen. Also du hast auch, glaube ich, eine Ausbildung im Beckenbodentraining gemacht. Das war auch sowas, wovon ich früher nie eine Ahnung hatte, dass das überhaupt gibt. Aber was willst du sagen, ist wirklich wichtig, damit man auch fit bleiben kann? Weil ich kenne wirklich ganz viele Frauen in meinem Umfeld, die sagen, ja, ich war schwanger und danach ging es abwärts. Also auch dieses Negative und dann kannst du auch gar nicht mehr richtig trainieren. Was sind deine Tipps? Ein fröhliches Mutterwerden und Dasein.
Das erste ist schon mal fit in die Schwangerschaft zu gehen, ist natürlich eine große, gute Voraussetzung. Das heißt, für alle, wenn die jetzt zuhören und sagen, sie wollen mal Mama werden, dann bitte dranbleiben im Laufen, weil das hilft schon mal, eine leichtere Schwangerschaft zu haben. Nicht immer, klar, gibt immer auch mal die schwierigen Schwangerschaften, die halt nicht vorab ja, zu erkennen waren. Dann muss man sie auch annehmen lernen. Aber ganz generell ist es gut, wenn man fit in eine Schwangerschaft geht, sodass man fitter durch die Schwangerschaft kommt und auch weiterhin sich bewegt und bewegen darf. Das ist ja nicht verboten, nur weil man schwanger ist, dass man dann nicht mehr joggen darf. Sicherlich immer gut, das Ganze ein bisschen abgespeckter, ein bisschen ruhiger zu machen und auch immer wieder in Absprache auch mit Frauenärztinnen, den Frauenarzt eben auch zu dosieren. Irgendwann im letzten Trimester ist es sicherlich besser, man läuft nicht mehr so viel und verlagert das Ganze mehr Richtung Wasser, weil man einfach weniger Stoßbelastung hat und dadurch auch den Beckenboden etwas weniger belastet und gleichzeitig eben auch ja, so das gesamte System auch vom Wasser positiv beeinflusst wird, auch so durch den hydrostatischen Druck. Also sehr zu empfehlen, da lieber aufs Wasser irgendwann umzusteigen oder auf den Heimtrainer, über einen Crosstrainer zum Beispiel, der auch die Gesa Krause sehr, sehr viel gemacht und sich eine extrem große Fitness auch erhalten in der Schwangerschaft, ohne zu viel Beckenboden und ja, strukturelle Belastung zu haben. Und dann auch gerne natürlich wieder einzusteigen, wenn das Kind da ist. Das heißt, erstmal natürlich einfach nur über ruhige Spaziergänge, über konsequentes Beckenbodentraining, was ja auch sehr früh nach der Geburt wieder möglich ist, sich da aber auch vom Frauenarzt mal beraten zu lassen. Ich habe zum Beispiel über so einen Biofeedback auch gearbeitet, was den Beckenboden einmal aufbaut, aber gleichzeitig auch der Frau beibringt, den Beckenboden richtig anzusteuern, weil sehr viele gar nicht wissen, wie man den Beckenboden ansteuert. Die gehen in die Rückbildung. Da sind 10 andere Frauen, 8 davon müssen sich um ihr Kind noch kümmern. Nebenbei erzählt die Hebamme irgendwelche Übungen, die man machen soll. Man ist selber wenig konzentriert. Kein Vorwurf an niemanden, aber es ist sehr schwierig, habe ich ja auch 2-mal erlebt. Und dann wird sehr häufig gar nicht der Beckenboden trainiert, weil die Wahrnehmung für den Beckenboden, ich meine, ich hatte mal die Zahl 2/3 der Frauen gelesen, wissen gar nicht, wie sie den Beckenboden ansteuern und trainieren zwar, aber trainieren halt ihren Po oder ihren Bauch, aber nicht den Beckenboden, der ja letztlich unser, ja, unsere Abgrenzung der Organe im Bauchraum nach unten ist. Und die Wahrnehmung dafür zu kriegen, ist nicht so einfach. Da hilft zum Beispiel auch Biofeedback oder eben auch die Rückmeldung bei der Frauenärztin, beim Frauenarzt nach 2 Monaten nach der Geburt, wo man ja immer so zur Vorsorge nochmal hingeht, um dann auch wirklich zu wissen, dass ich das Richtige trainiere. Und dann aber eben auch gerne mit Rückmeldung der Frauenärztin auch wieder in die Bewegung einzusteigen. Sei es jetzt erstmal sitzend auf dem Fahrrad oder im Wasser oder dann eben auch gerne wieder laufend, wenn die Freigabe da ist und man sich wohlfühlt, weil es einfach extrem wichtig ist, dass man sich auch wieder seinen Raum für sich schafft. Weil ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich da auch den Raum schafft als Mutter für sich und das auch mit dem Partner entsprechend abstimmt. Das ist nicht immer leicht, ging mir auch so. Aber ich habe dann schon auch gesagt, ich brauche wieder ein bisschen Raum für mich oder habe eben auch meine Kleinen dann mitgenommen.
Das heißt, fürs Fitbleiben als Mama, weil viele da auch mit kämpfen, zu wenig Zeit, man macht zu viel. Also gerade Frauen sind ja irgendwie, machen immer alles Mögliche. Hast du da feste Zeiten, die du dir nimmst für dein Training? Oder machst du das flexibel, aber es klappt immer irgendwie? Weil du bist immer noch wahnsinnig fit. Ich meine, das muss man ja auch erstmal schaffen.
Ja, also ich sag mal, gerade in der Anfangsphase musste ich mich da schon sehr stark dem Spontanen, sage ich mal, unterwerfen, in Anführungsstrichen. Da hatte ich jetzt wenig Struktur. Für andere ist es aber hilfreich, dass sie sich Strukturen schaffen. Ich denke, das ist auch individuell sehr verschieden, auch je nach Lebenssituation, mit dem Partner, mit Großeltern, mit dem sozialen Umfeld, was man eben auch hat und auch, wo man herkommt vom Sport und wo man wieder hin möchte mit dem Sport. Für mich war Laufen und einfach Bewegung immer schon essentiell. Deswegen fiel es mir jetzt nicht schwer, wieder einzusteigen. Für manche ist der Einstieg so schwer, weil das auch nicht so intrinsisch hinterlegt ist, dass man sich bewegt. Aber je länger man eben dann in der Pause bleibt, desto schwieriger wird es für manche auch. Andere gibt es, die sagen, okay, ich bin erst nach 3 Jahren wieder los und das war dann für mich genau das Richtige. Also bitte sucht euch da auch das raus, was für euch jetzt die richtige Antwort ist, weil auch da kann man schwierig jedem den richtigen Tipp geben. Aber ganz generell, denke ich, ist es wichtig, dass man sich bewegt, weil es eben nicht nur eine Wirkung auf den Körper hat, sondern auch auf die Psyche und auf den Freiraum. Und es tut einfach so gut, gerade wenn man irgendwie so einen Tag hinter sich hat mit den Kindern. Und ich hatte auch Corona 5 Monate, beide Jungs bei mir zu Hause. Der eine war 1, der andere war 4. Und oder 1,5 und knapp 4. Und ich habe die einfach beide eingepackt. Wir waren fast jeden Tag irgendwie radelnd, joggend, laufend in irgendeiner Form unterwegs. Frederik damals mit 4 auf dem Fahrrad, der ist fast 20 Kilometer gefahren auf seinem kleinen Early Rider. Und der Carly saß im Jogger und ist mit mir mit. Und wir haben beim Spielplatz und an der Eisdiele und am Fluss irgendwie zum Baden Pause gemacht. Und es war richtig schön. Also ich glaube auch da, diese Einstiegshürde einfach niedriger legen und einfach auch mal zu sagen, okay, dann ist es zwar nicht mein Training im Sinne von, ich gehe alleine joggen, sondern es ist ein Familienausflug, aber der ist halt bewegt. Und das ist richtig schön. Und ich denke, da einfach offen zu bleiben, man wird ja als Mutter von selbst eigentlich sehr flexibel, weil ohne Flexibilität hat man es einfach sehr schwer. Und ich fand es eigentlich immer schön, da möglichst ja vielseitig und flexibel einfach auch dann mit den Situationen umzugehen. Aber klingt jetzt leichter, als es war, muss ich schon zugeben. Ich habe schon auch richtig, richtig gekämpft mit mir selber, auch gerade in dieser Anfangszeit. Es war schon auch schwierig, weil wir auch keine Großeltern oder Ähnliches hatten. Und der Wechsel vom selbstständigen Dasein zum Muttersein ist schon krass. Also so im Nachhinein, wow, war das nicht nur leicht, ja.
Also ohne Humor schafft man es wahrscheinlich eh nicht, oder?
Na, auch nicht, ja. Aber eben auch jetzt kann ich so ein bisschen drüber schmunzeln und kann da viel gelassener drüber sprechen, als es damals war. Aber jetzt sind meine Jungs einfach auch schon älter und auch das meine ich mit dem Blick nach vorne. Es wird alles, es durchläuft alles seine Phasen und Wellen und die sind jetzt 5 und 8 und ich habe wieder so viele neue Freiräume und so viel mehr, generell so viel mehr Freude im Leben, als ich es früher hatte, weil es einfach ein Geschenk ist, mit Kindern so toll auch so eine Zeit zu erleben und sie auch zum Sport irgendwie mitzunehmen. Also hat alles seine schönen Seiten und auch schwierigen.
Und es geht da irgendwann vorbei, ne?
Ja, die schwierigen sind, ja, dann wird's anders. Nennen wir es mal so. Mal sehen, was da noch kommt. Kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme. Oder wie war das? Nein, schauen wir mal. Auch das ist eine Frage des Umgangs, aber ich glaube, das Laufen ist immer gut. Bringt dann auch zusammen.
So, jetzt hast du schon gesagt, du willst beim Wings for Life Run mitmachen. Und hast auch schon Werbung dafür gemacht. Also alle, guckt euch das an, meldet euch an. Das ist ja quasi nicht nur in München möglich.
Genau, es gibt den App-Run, also du kannst von überall laufen, egal wo du bist, dir einfach die App runterladen, anmelden, mitmachen oder natürlich sich mit mir in München treffen. Ich freue mich sehr über alle, die ich dort sehe. Ich finde es einfach eine super geniale Veranstaltung, die richtig Spaß macht und so durch den Olympiapark rauszulaufen ist einfach toll und es verfolgt halt auch den guten Zweck. Also es geht ja darum, Spendengelder zu sammeln für die, ja, um die Querschnittslähmung irgendwann heilbar zu machen und deswegen fühlt sich's gleich doppelt gut an, wenn man da ein tolles, wichtiges Projekt unterstützt für alle, für die läuft, die nicht laufen können. Und es macht immer Spaß und ich fand es einfach damals so genial und eigentlich seit es das Event gibt, bin ich in irgendeiner Form jedes Jahr mit dabei und von daher freue ich mich über alle, die auch mit dabei sein wollen und dem Ganzen einfach mal ja eine Chance geben wollen, so ein anderes Rennen zu laufen.
So, jetzt habe ich noch 2 Fragen. Was nimmst du in diesem Jahr noch vor, also außer dem Wings for Life Run? Und gibt es noch irgendeinen Tipp, den du noch loswerden willst? Also im Training, in Alltagsgewohnheiten, Ernährung ist irgendwas, was noch unbedingt wir alle ab morgen mal probieren sollten, um ganz konkret was zu tun.
Also Ziele stecke ich mir eigentlich immer relativ kurzfristig zuletzt, muss ich zugeben, weil es alles nicht mehr ganz so planbar ist. Aber ich würde gerne nochmal irgendwo einen schönen Traillauf machen, vielleicht den Saslong nochmal, Saslong Halbmarathon, der war sensationell letztes Jahr, der ist Anfang Juni. Und dann hätte ich schon richtig große Lust, nochmal den BMW Berlin Marathon zu laufen im September. Also das war letztes Jahr ein richtig tolles Erlebnis und da hätte ich richtig große Lust drauf. Das wäre so das zweite große Ziel. Mal sehen, was das Jahr so bringt. Bleiben wir immer offen und flexibel und dann läuft es meistens am besten oder halt so, wie es halt kommt. Genau, und mein letzter Tipp, ja, immer schön positiv bleiben. Also wie gesagt, ich glaube, wir haben jetzt viel über das Schmunzeln und über den Ausblick, den man so immer wieder ja sich selber stellen muss, gesprochen. Und ich finde es einfach sehr, sehr schön, dass man bewegt ist, dass man läuft und sich die Freude daran zu erhalten, funktioniert immer am besten, wenn man ja einfach den Kopf immer auf halb voll und nicht halb leer das Glas eben einstellt und Spaß daran hat, sich auch gemeinsam mit anderen zu sehen. Und deshalb hoffe ich einfach, viele auch bei dem einen oder anderen Lauf dieses Jahr noch zu sehen.
Gibt es irgendeine Frage, die dir nie gestellt wurde, wo du dich bis heute fragst, warum?
Boah, gute Frage. Nein, wenn irgendwelche Hörerinnen und Hörer noch eine Frage haben, die vielleicht tatsächlich noch nie gestellt wurde, dann sehr gerne einfach kommentieren, bin ich sehr gespannt.
Das war der Runtimes Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.